Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 30. Oktober. Tatsächlich wird morgen ein Wunder geschehen. Denn morgen wird der Flughafen Berlin-Brandenburg offiziell eröffnet werden. 9 Jahre und 6 Eröffnungsversuche später heißt es von Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrupp:
Nach diesen jahrelangen Verspätungen gibt es keinen Grund, sich mit dem Projekt zu brüsten. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
Keine Party. Das ist doch sehr untypisch für Berlin, wo eigentlich immer gefeiert wird, auch wenn es gar nichts zu feiern gibt. Aber jetzt ist eben Corona. Wobei das für den BER gar nicht so schlecht ist. Denn schon vor langem ist absehbar gewesen, dass der Hauptstadtflughafen dem erwarteten Passagieraufkommen nicht gerecht werden würde. Zumindest in normalen Zeiten. Dit ist Berlin. Baue einen Flughafen, der eigentlich für die Fluggastzahlen zu klein ist, und damit das nicht auffällt, eröffne ihn erst dann, wenn kaum mehr einer fliegen darf und will. Geplant und gebaut hat den BER die Politik. Bezahlt hat ihn der Steuerzahler. Wie viel der Flughafen gekostet hat, das weiß wohl keiner so gut wie Klaus Wowereit, ehemaliger regierender Bürgermeister und gern gesehener Gast in Talkshows.
Wie viel wird der Bau des Großflughafens denn nun insgesamt so kosten?
Muss ich schätzen, ich denke mal so 3 Millionen.
Das ist doch totaler Mist.
Ja gut, dann sag ich halt 187.000 Millionen Oktillionen Milliarden.
Die Zahl gibt's überhaupt nicht.
Ja doch, das finde ich aber schon. Sie wollten ja eine konkrete Antwort haben. Sie sind überhaupt so pampig und kritisch, Herr Lanz, heute. Also wenn ich das sage, dann gibt's die Scheißzahl auch.
Okay, das war jetzt Satire, eine Persiflage auf einen Wowereit-Auftritt in der Sendung von Markus Lanz. Tatsächlich belaufen sich die Kosten für den BER auf 6 Milliarden Euro und sind damit dreimal so hoch als die ursprünglich geplanten 2 Milliarden. Im Preis inbegriffen sind dafür zehntausende Baumängel. So ließ sich auf dem unbenutzten Flughafen das Licht nicht ausschalten, weil die Leittechnik nicht so funktionierte, dass man sie steuern konnte. Dieser helle Wahnsinn kostete Schätzungen zufolge pro Tag 8.000 Euro. Licht ins Dunkel der Räume brachte das allerdings nicht. Von denen ließen sich nämlich einige nicht mehr eindeutig auffinden, weil bei der Nummerierung totales Durcheinander herrschte. All das brachte dem BER sogar ein eigenes Pannenquartettspiel ein. Die Kategorien Pannendatum, Stümperhaftigkeit, Steuergelder und Shitstorm-Faktor. Plus dem Wovi-Joker, einer Extrakarte, die die Baukosten der darunterliegenden Karte verdoppelt. Oder wie Hartmut Medorn, der auch mal Flughafenchef war, sagte:
Wo ist das Problem? Wo ist der Skandal, sage ich ja immer. Es gibt da gar keinen. Da wird künstlich einer gemacht, aber damit müssen wir leben.
Zumindest dem Namen nach ist der BER ein ganz großer. Großflughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt.
Haltet das Tor offen für das Leben.
Ein Tor zur Welt ist auch der BER. Und wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist, dann wird er auch im Sinne Brandts ein Tor voller Leben sein. Um es mit Klaus Wowereit zu sagen:
Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Unsere weiteren Themen heute. Wir hören zwei Grünen-Politiker und eine ehemalige CDU-Ministerin zu der Frage, wie die Grünen zwischen ideologischem Anspruch und realpolitischer Wirklichkeit klarkommen und was das für Schwarz-Grün heißen könnte. Wir schauen besorgt und mit solidarischem Mitgefühl auf unsere französischen Nachbarn. gucken auf die Bundestagsdebatte zu den Corona-Maßnahmen und wir wundern uns, dass die Tierart, die vielleicht wie keine zweite für Lust und Liebe steht, selbst massive Nachwuchsprobleme hat. Die Grünen wollen 2021 regieren. Unbedingt. Und die Deutschen scheinen ihnen diese Chance auch geben zu wollen. Schwarz-Grün ist die Lieblingskoalition im Volk. Und selbst in der Pandemie, der Stunde der Exekutive, liegen die Werte der Grünen stabil bei 17-20%. Doppelt so hoch wie bei der letzten Bundestagswahl. Nur, wer sind die Grünen heute? Eine neue linke Volkspartei, wie es ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck proklamiert? Oder ein One-Hit-Wonder namens Ökopartei? Und was würde Schwarz-Grün eigentlich bringen? Es gibt dazu ein neues Buch. Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, hat Protagonisten an Bord der Pioneer One getroffen und gesprochen. Michael, das ist jetzt dein Part.
40 Jahre nach ihrer Gründung sind die Grünen heute tatsächlich so beliebt wie nie, aber stecken auch mehr denn je in einem Dilemma, nämlich dem zwischen ideologischem Anspruch und realpolitischer Wirklichkeit. Zwischen grüner Opposition und vielleicht ja auch bald schwarz-grünem Regierungshandeln. Und genau darum geht es in dem Buch Avantgarde oder Angepasst, das von Michael Wedell und Georg Milde herausgegeben wurde und in dem 20 spannende Autoren, übrigens darunter Bundespräsident Steinmeier oder der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, sagen, was sie über die Grünen heute und damals denken und ob Schwarz-Grün eigentlich eine gute Option für Deutschland wäre. Wir haben zwei Autoren und eine aktive Spitzenpolitikerin der Grünen mal an Bord der Pioneer eingeladen, um darüber zu diskutieren. Los geht es mit der Bewerberin für den Posten als regierende Bürgermeisterin in Berlin, Bettina Jarasch. Ich habe sie gefragt, wie sie den Widerspruch zwischen radikalen grünen Visionen, etwa einer autofreien Fahrradcity in der Millionenmetropole Berlin und den Alltagsbedürfnissen von Pendlern und Familien unter den Hut bringen will.
Also, wenn wir tatsächlich den Titel Avantgarde verdienen, dann wäre das ja jetzt auch, dann würde das ja passen. Also tatsächlich denken wir halt neue Wege und probieren neue Dinge aus, das zweifellos. Und wir sind eine Partei, die Veränderungen gestalten möchte und ein grundsätzlich positives Verhältnis zu Veränderungen hat. So. Aber natürlich ist es gerade, wenn man in einer Stadt die Regierungsverantwortung übernehmen will, dann ist es ganz klar, dass es auch dazu gehört, Menschen mitzunehmen und am Ende auch Verantwortung zu haben für die, die uns nicht gewählt haben.
Menschen mitnehmen, Frau Jarasch, ein gutes Stichwort. Herr Wedell und Herr Milde haben in der Einleitung extra nochmal die Definition für uns mitgenommen von Avantgarde, Gruppe von Vorkämpfern einer Entwicklung, die sich durch besondere Radikalität auszeichnet. Sind manchmal die Grünen-Vorschläge ein bisschen radikal oder müssen sie das sogar sein?
Also man muss neue Wege ausprobieren und neue Ideen haben, wenn man etwas verändern will. So, aber ich würde sagen, wo wir radikal sind, und radikal heißt sehr grundlegend rangehen, daher kommt das Wort radikal ja, zu den Wurzeln gehen, ist, wenn wir glauben, dass ein System nicht mehr funktioniert, wenn man etwas verändern will, sprich die Mobilität, so wie sie in den Metropolen, in den großen Städten im Moment funktioniert, als autogerechte Stadt, als Leitbild, ist kein Zukunftsmodell. Wenn wir das verändern wollen, dann gehen wir sehr gründlich ran, in diesem Sinne tatsächlich radikal. Aber die Frage der Wege und wie wir unsere Ziele am besten erreichen, das ist eine Frage, wo wir offen sein sollten und auch offen sind. Für mich ist entscheidend, dass wir sagen, wir haben ein bestimmtes Ziel und wir reden drüber und wir reden wirklich mit allen Beteiligten an solchen Prozessen drüber, alle, die das dann auch betrifft, diese Veränderungen, wie wir hinkommen und auch, was sie brauchen, um mitgehen zu können.
Jarasch, 51 Jahre, war viele Jahre Vorstandsmitglied der Grünen und ist heute auch noch Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Sie ist übrigens Tochter eines bayerischen Unternehmers. Ich habe Sie mal gefragt, wie all das eigentlich zu den Grünen passt.
Das liegt womöglich mehr an den Klischees, die es über die Grünen gibt. Also mein Eindruck ist, wir sind tatsächlich eine Bündnispartei. Wir sind keine Partei, die aus einem bestimmten Milieu entstanden ist oder so, wie das bei der CDU und SPD tatsächlich der Fall ist. Also Milieus, von denen man heutzutage nicht mehr spricht, die sich auflösen, aber die doch die Entstehungsgeschichte der Partei ganz stark geprägt haben. Das war bei uns nicht so. Wir sind eigentlich, ich würde sagen, wir sind entstanden aus Gestaltungskräften überall in der Gesellschaft. Und damit meine ich die Menschen, die glauben, dass man die Verhältnisse verändern kann und die da auch ganz gerne selber mitmischen wollen. Und das ist ja eine bestimmte Grundhaltung zum Leben und zur Gesellschaft. Das haben Menschen in verschiedensten Milieus und Teilen der Gesellschaft. Und insofern ist es jetzt auch nicht so erstaunlich, in einer Stadt, in der die Hälfte der Bewohner nicht in der Stadt geboren ist, dass eine katholische, bayerische Unternehmertochter bei den Grünen ist und diese Stadt regieren will.
Und wir haben mit Annette Schavan gesprochen, der früheren Bildungsministerin der CDU und engen Vertrauten der Bundeskanzlerin. Auch sie hat in dem Buch einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie die These vertritt, dass gerade diese politische Zeitenwende, die wir im Moment erleben, ein idealer Nährboden für eine schwarz-grüne Koalition im Bund ist. Hören wir doch mal rein, was sie zu sagen hat.
Vielleicht wird die politische Kultur in der nächsten Dekade von kaum einem Thema so stark bestimmt sein wie davon, dass wir mit der Ressourcenfrage anders umgehen müssen. Oder platt gesagt, wenn wir so leben weiter wie jetzt, brauchen wir eigentlich 3 Erdkugeln. Wir haben nur eine. Ich persönlich bin allerdings davon überzeugt, dass jedenfalls die Veränderung der Themen, die Veränderung von Prioritäten es jedenfalls, was die Zukunftsantworten angeht, nahelegt, dass die beiden sich mehr füreinander interessieren.
Dann habe ich Sie gefragt, welche Rolle denn die Union in einer schwarz-grünen Koalition im Bund hätte.
Na, ich kann sagen, die Union ist die klassische Regierungspartei auf der Bundesebene.
Das wäre ja inhaltlich ein bisschen dünn, Frau Schavan.
Das ist ein bisschen dünn, das ist schon wahr. Und das dünn ist aber nicht das, was damit an Erfahrung verbunden ist, die ja in der Politik eine enorme Rolle spielt, im Umgang mit Krisen, im Aushandeln von Kompromissen und was das Programmatische angeht, mit den klassischen Themen Europa, Zusammenhalt der Gesellschaft, Innovationsfähigkeit. Das sind für mich in der Prioritätenliste, von der ich glaube, dass sie sich stark herauskristallisieren wird, zentrale Themen.
Einer, der zweifellos über grüne Regierungserfahrung verfügt, ist Jürgen Trittin. Der frühere Umweltminister unter Kanzler Gerhard Schröder war Corona-bedingt zwar nicht an Bord und nur am Telefon zu erreichen, aber meine Kollegin Alef Doğan hat ihm auch genau diese Fragen gestellt. Sind die Grünen jetzt nun Avantgarde oder doch nur angepasst?
Wir können nur Avantgarde sein, weil wir anpassungsfähig sind. Und deswegen ist es kein Widerspruch zwischen der eigenen Fähigkeit zur Veränderung. Man kann das auch anders ausdrücken. Man kann zum Beispiel von Fehlerredundanz sprechen, von dieser Fähigkeit und der Fähigkeit, Avantgarde zu sein. Wenn wir den Weg, den Teile der Partei, die uns 1991 verlassen haben, jene sogenannten Fundis und Regierungsverweigerer, wenn wir die vorgegangen sind, wären wir nie die Avantgarde geworden, die wir heute in der Frage Bekämpfung der Klimakrise gewesen wären. Die haben uns damals zu viel Veränderungswillen vorgeworfen. Ich sage, wir konnten nur Avantgarde werden, weil wir in der Lage sind, uns zu verändern. Und wir werden nur Avantgarde bleiben, wenn wir in der Lage sind, auch weiter uns zu verändern und in Frage zu stellen.
Mein Fazit ist, 40 Jahre nach der Gründung der Grünen ist die einstige Antiparteienpartei mittendrin im Establishment und hat sich programmatisch in einer differenzierten Gesellschaft natürlich auch selbst ausdifferenziert. Man könnte sagen, ein bisschen Avantgarde, ganz viel angepasst sein. Oder wie es Joschka Fischer in dem Buch selbst ausgedrückt hat, nicht nur die Grünen sind in die Mitte gerückt, auch die Mitte der Gesellschaft ist bei den Grünen angekommen.
Und Dagmar? Was ist heute in der Hauptstadt los?
Die Bundeskanzlerin war gestern im Bundestag, um das zu tun, was nach Meinung vieler Bürger seit Ausbruch der Pandemie viel zu wenig erfolgt ist, ihre Politik zu erklären. Und Merkel wählte das Pathos.
Der Winter wird schwer. 4 lange, schwere Monate. Aber er wird enden.
Die Kanzlerin sagte auch, Freiheit bedeute jetzt eben nicht, jeder tut, was er will, sondern jeder habe die Freiheit zur Verantwortung. Für sich, seine Familie und die Kollegen. Deshalb runterfahren mit dem sozialen Leben. Doch danach ging es im Plenum erst richtig los und der Bundestagspräsident hatte viel zu tun.
So ist das in unserer Grundgesetzordnung besprochen. Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Im Anschluss an die Regierungserklärung ist eine Aussprache und in der kann alle Meinungen geäußert werden.
Weil es eben mit Michael Bröker schon so schön war, soll er auch jetzt hier zu Wort kommen. Michael, war die Debatte im Bundestag der Beleg für die Spaltung zwischen Exekutive und Legislative?
Ja, Dagmar, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe das Gefühl, es gibt wie in der Flüchtlingskrise 2015 damals eine akzentuierte Anti-Merkel-Bewegung. Die hat sich im Bundestag gezeigt, interessanterweise mit der AfD, die von Kriegspropaganda der Regierung gesprochen hat, aber auch dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, der den Ruin der parlamentarischen Demokratie an die Wand malte. Diese beiden Parteien positionieren sich klar gegen Merkel. Allerdings haben sie auch einige relevante Branchen auf ihrer Seite. Die Kultur und die Gastronomie-Szene bereiten bereits Klagen gegen den Lockdown vor. Die Nerven in diesem Land liegen blank.
Lockdown, graue Novembertage und ein Parlament, das um sich selbst fürchtet. Gibt es eigentlich irgendetwas nach vorne Gerichtetes aus dieser gestrigen Debatte?
Ja, Dagmar, die SPD hat sich in einem Positionspapier darum Gedanken gemacht, wie man das Parlament stärker und damit ja auch die Volksvertreter, die Bundestagsabgeordneten stärker einbringen kann in diese Corona-Maßnahmen. Und da soll es um einige relevante Änderungen gehen. Alle Maßnahmen, die die Politik trifft, sollen nur noch befristet sein. Jede Verordnung soll begründet werden. Die Generalklausel von Gesundheitsminister Spahns Infektionsschutzgesetz soll entschärft werden. All das steht in einem spannenden Positionspapier, über das wir heute berichten. Das Parlament will wieder zurück ins Spiel in dieser Corona-Politik.
Die SPD als Hoffnungsträger. Mehr dazu erfahren Sie im Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de. Vielen Dank, lieber Michael, dass du da warst.
Dankeschön.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Welche schweren Stunden und Tage Frankreich durchstehen muss. Das Land ist zum einen von der Corona-Pandemie schwer gebeutelt, mit bisher mehr als 35.000 Toten. Hinzu kommen die islamistischen Attentate der letzten Wochen. Erst der Lehrer Samuel Paty, der von einem islamistischen Terroristen enthauptet wurde. Paty hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt, als Beispiel für Meinungsfreiheit. Präsident Macron stellte klar, Frankreich werde auch künftig das Recht auf die Veröffentlichung solcher Karikaturen verteidigen. Man wolle zudem französische Moscheen verstärkt kontrollieren. Der türkische Präsident Erdogan rief als Reaktion zu einem Boykott französischer Produkte auf und heizte die Stimmung weiter an. Gestern die nächste Bluttat in Nizza. Ein Mann aus Tunesien hat 3 Menschen in einer Kirche getötet, offenbar mit einem Messer. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Macron spricht von einem Angriff auf Frankreich und von islamistischem Terrorismus.
Bien, mesdames, messieurs. Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste.
Staatschefs aus aller Welt verurteilten die Tat. Auch das Außenministerium in Ankara sprach den Opfern sein Beileid aus. Der Angriff in der Kirche widerspreche allen, Zitat, religiösen, menschlichen oder moralischen Werten. Was soll die Regierung Erdogan auch sonst sagen? Dass sie mit angestiftet hat?
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ausgerechnet die Turteltaube Nachwuchsprobleme hat, besonders in Großbritannien. Die Deutsche Welle berichtete jetzt, dass die Population der possierlichen Tierchen dort in den letzten 50 Jahren um 98% zurückgegangen ist. Kaum ein anderes Tier steht wohl so sehr für Liebe und Treue. Schon in der hellenischen Mythologie zogen 2 Turteltauben den Wagen der Aphrodite und gerade auf der britischen Insel sind sie zentraler und immer wiederkehrender Bestandteil eines der beliebtesten Weihnachtslieder. 12 Days of Christmas. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Die Gründe für den Rückgang der Bestände sehen Tierschützer vor allem darin, dass den Turteltauben immer mehr natürlicher Lebensraum im wahrsten Sinne des Wortes abgegraben wird. Wo kein Gestrüpp und wilde Waldränder, da kann auch nicht geturtelt werden. Wollen wir hoffen, dass die umfangreichen Rettungsprogramme dort jetzt Früchte bzw. Eier tragen und dass die Turteltaube bald mit einem Zweig der Hoffnung im Schnabel in Scharen zurückkehrt, unermüdlich im Namen der Liebe. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr, sie haben viel zu schwere Flügel.
nicht mehr.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Komm her, Marie, ein letztes Glas, genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's statt Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns noch mal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie vorher. Weiße Tauben fliegen nicht mehr. Bleib doch, Marie, der letzte Rest reicht für uns beide allemal. Ab morgen gibt's da Brot, nur Steine. Komm her und schenk uns noch mal ein, denn so wie heute wird's nie mehr sein. Marie, die Welt reist von alleine. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Doch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Das leere Bett, der Spiegel unserer großen Zeit. Ab morgen gibt's da Glas, nur Scherben. Komm her und schenk uns noch mal ein, den letzten Schluck vom letzten Wein. Marie, die Welt beginnt zu sterben. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Die weißen Tauben sind fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Die weißen Tauben fliegen nicht mehr. Die weißen Tauben fliegen nicht mehr.